Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Künstler aus Amerika, der immer wieder einzelne Bibelgeschichten minimalistisch zeichnet. Und im letzten Semester kam mir diese Bibelgeschichte von der blutflüssigen Frau sehr nah. Und im ersten Semester in Ebersbach fangen wir immer mit einem Jugendpraktikum an. Und das ist dann parallel zu den Vorlesungen im Bereich Jugendarbeit. Und dann gab es ein paar Schwierigkeiten, eine Praktikumsgemeinde zu finden. Aber nach anfänglichen Schwierigkeiten... habe ich dann einen Platz in der katholischen Kirche in Biedenkopf bekommen. Es ist ca. 35 Minuten von Ebersbach entfernt und in der Gruppe befinden sich hauptsächlich Mädchen in dem Alter von 14 und 21 Jahren, welche eng mit der katholischen Kirche verbunden sind. Wir haben auch zwei Jungen, die wollen beide Priester werden, gehen bald aufs Priesterseminar und verlassen uns. Und meine Aufgabe ist es, in dieser Gemeinde Inhalte aus der Bibel zu vermitteln und die mit den Lebensinhalten der jungen Mädchen oder werdenden Frauen zu verknüpfen und mit ihnen einfach Lebenssituationen zu besprechen. Das Praktikum hört eigentlich nach dem zweiten Semester auf, aber ich habe so eine tiefe Verbundenheit mit den Damen und auch mit den Priestern und den anderen Mitarbeitern in der Gemeinde, dass ich immer noch da bin. Und im letzten Dezember, an einem Freitagabend, eine typische Jugendstunde, wollten wir Pizza backen und waren in der Küche. Und dann kam ein Mädchen zu mir und hatte gefragt, ob sie mit mir reden könne. Da habe ich gesagt, na klar, die Küche ist groß genug, also sind wir in eine Ecke der Küche gegangen und redeten und plötzlich fing sie an zu weinen. Sie weinte und schluchzte und ja, fiel in sich zusammen. Und sie sagte, ich bete doch jeden Tag und trotzdem habe ich dieses blöde Leben. Jeden Tag bitte ich um Veränderung, doch es ändert sich eigentlich nur der Tag im Kalender. Maurice, hilf mir. Ich kann nicht. Ich möchte Veränderung und ich bete, aber es ist keine Veränderung da. Aus diesem Mädchen sprach eine starke Verzweiflung. Die Eltern frisch geschieden, die Mutter steht kurz vor dem finanziellen Ruin und der Vater, der möchte von seiner Tochter nichts mehr wissen. Eine Welt, die für sie zusammenbricht. Sie wird zur Randfigur einer großen Familiengeschichte und bangt um ihre Existenz und die Existenz der Mutter. Es ändert sich doch nichts. Ein typischer Satz, den wir doch so oft in der Gemeinde oder im Bekanntenkreis hören. Besonders, wenn wir über das Beten reden. Die Menschen beten für Veränderung, doch es passiert nichts. Geht es nicht so schnell, wie sie es gerne hätten? Warum brechen Leute eigentlich in dem Kontakt mit Gott ab? Warum vertreten sie diese Meinung, dass Beten nichts bringt? Was muss sie dazu bringen, an Gott nicht mehr festzuhalten, sondern das Leiden weiterhin alleine zu ertragen? Ist es die Verzweiflung? Geht es ihnen nicht schnell genug in dieser schnelllebigen Gesellschaft oder fühlen sie sich nicht gesehen? Ich kenne die Situation selbst sehr gut, wenn man sich von Gott nicht gehört oder gesehen fühlt. Nach Zeiten des Glaubenszweifels und der Ferne von Gott hat man schon viele Gebete gesprochen und sich nicht gesehen gefühlt. In den letzten 10 Wochen hatte ich starke Probleme mit den Nieren und ich habe immer wieder gebetet und gesagt, Herr, hilf mir. Die Ärzte können mir gerade nicht helfen. Aber ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Man fühlt sich allein, verlassen. Es kommt einem so vor, als wäre man alleine in der großen Welt und die Leiden und Lasten sind nicht mehr zu tragen. Man zweifelt nicht nur an Gott, sondern auch an sich selbst. Bete ich denn richtig? Muss ich mehr mitarbeiten? Muss ich mehr spenden in der Gemeinde, damit Gott mich sieht? Man hört dann in den anderen Gesprächen der Gemeinde das Wirken Gottes und dann wird man noch betrübter. Man fühlt sich nicht gesehen, einsam, alleine, verlassen. Genau dieses Ungesehenfühlen gibt es in der Bibel zu Genüge. Besonders hängen geblieben ist mir dabei die Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Genauer gesagt steht sie in Markus 5, die Verse 21 bis 34. Und da geht es um die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutflüssigen Frau. Und diese Geschichte möchte ich gerne vorlesen. Und als Jesus in dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinabgefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge um ihn und er war am See. Und es kommt einer, der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt im Sterben, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie umdrängten ihn. Und eine Frau, 12 Jahre Blutfluss hatte und von vielen Ärzten vieles erlitten hatte und ihr ganzes Hab verwandt und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer geworden, kam, als sie von Jesus gehört hatte, in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sprach: Wenn ich auch nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich umdrängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte, die Frau aber, voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ganz schön viel. Vieles in einem kurzen Textabschnitt, was uns beschäftigt. Aber wir fangen langsam an. Die Geschichte spielt am Ufer des See Genezareth und von dort aus kann man wundervoll in das Land Israel schauen. Ich war vor ein paar Jahren dort und war fasziniert von dieser Aussicht. Ich kann mir nur vorstellen, wie es ist, wenn man dort öfter vorbeigeht, einfach steht und genießt. Es ist eine Landschaft, die zum Träumen einlädt. Und zur Zeit Jesu war es eine beliebte Stelle für Rast und zum Tränken der Tiere. Also gab es immer wieder Einzelne, die kamen und gingen, Familien, einzelne Menschen. Aber jetzt steht da eine Masse an Menschen, fast wie der Fanclub Jesu. Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wenn Bayern oder Dortmund in ein Hotel einchecken möchten, in Düsseldorf, Breitenbacher Hof, dann steht eine Riesenmenge und sie jubeln und schreien und freuen sich, weil da kommen doch ihre großen Helden. Nun kommt Jesus an das Ufer zurück mit den 12 Aposteln, die er frisch in den Kapiteln davor berufen hatte, und sie sind erwählt, seine treuen Begleiter zu sein. Jetzt erwartet man ein Getose. Er kommt, ein Jubeln. Aber es ist still. Vielleicht reden ein paar wenige, um sich die Zeit zu vertreiben. Ein paar andere ziehen weiter, da sie nur zur Rast da waren. Andere gehen ans Ufer, um ihre Tiere zu tränken. Innerhalb dieser Masse wird es jedoch unruhig. Es werden Menschen beiseite gestoßen. Ein Mann drängt sich durch sie hindurch. Er ist gut gekleidet, ein Mann von hohem Stand, ein Synagogenvorsteher. Wie gerade schon gehört, heißt er Jairus. Jairus kommt aber nicht, weil er Jesus als Erster die Hand schütteln möchte, wie vielleicht ein Bundeskanzler, der sich durchdrängt, um wichtigen Persönlichkeiten die Hand zu schütteln. Nein, er kommt aus Verzweiflung. Er fällt vor Jesus auf den Boden, vor seine Füße und bittet ihn um Hilfe. Eine sterbende Tochter in seinem Haus soll geheilt werden. Er will sie nicht sterben lassen. Er liebt sie. Sein Fleisch und Blut liegt da und stirbt. Sein hoher Rang spielt für ihn keine Rolle, denn er möchte einfach seine Tochter am Leben erhalten. Ich denke, Eltern können die Situation gut nachvollziehen. Stellt euch vor, euer Kind liegt im Sterben. Ihr würdet zu Jesus rennen und alles geben, damit euer geliebtes Kind lebt. Jesus sieht die Verzweiflung, willigt einen mitzugehen und somit bewegt sich die Menschenmasse. Jesus und die 12 Apostel mit den anderen gehen zum Haus des Jairus. Sie gehen ein Stück, viele unterhalten sich vielleicht, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber innerhalb dieser Menschenmasse wird es wieder unruhig. Eine Frau, die sich durch die Menschen drängt. Sie ist schlecht gekleidet, wahrscheinlich verwahrlost, nicht besonders sozialisiert. Sie ist wahrscheinlich auch mittleren Alters und leidet an unerklärlichem Blutfluss, einer Krankheit, nicht die Menstruation, die wir heute kennen. In den Kommentaren ist es wirklich als eine Krankheit beschrieben. Alle Ärzte haben ihr Glück versucht, jedoch war keine Heilung in Aussicht. All ihr Geld ist verloren, verloren in eine Heilung, die niemals stattgefunden hat. Doch das ist nicht die einzige Last, die sie trägt. Sie gilt als unrein. Sie kann keinen Beruf ausüben durch ihre Unreinheit. Sie darf den Tempel nicht betreten, um zu beten oder bei einem Mann liegen, soweit sie denn einen hat. Sie ist der Abschaum der Gesellschaft. Vorzustellen ist es, wie sie weint, an den Toren zum Tempel sitzt, weil sie nicht reinkommt. Sie möchte einfach Heilung, einfach in den Tempel zu Gott beten, da sein, seine Gegenwart spüren. Aber es wird ihr verwehrt. Sie wird rausgeworfen. Doch sie hält an ihrem Glauben fest und möchte mit all ihrer Hoffnung nun Heilung erfahren. Sie geht also durch die Menge und macht somit jede Person, die sie berührt, unrein. So steht es ja in Levitikus 15, die Verse 19 bis 22. Wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie 7 Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und wer irgendetwas anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Steinigung. Sie hätte gesteinigt werden müssen nach dem jüdischen Gesetz, weil unrein macht Reine unrein. Das ist eine der schwersten Verbrechen zur Zeit des jüdischen Gesetzes, der Halacha. Aber vorne angekommen, nimmt sie trotz dieser Angst und trotz dieses Bewusstseins, dass sie den Tod verdient hätte nach dem Gesetz, all ihren Mut zusammen. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und berührt das Gewand. Und wie ein Wunder geht in ihrem Körper Heilung aus. Sie ist geheilt. Alles, was sie sich davon versprochen hatte, ist eingetreten. Und endlich ist ihr Leben erleichtert. Doch da bleibt Jesus stehen. Die Masse bleibt stehen. Alles ist still und Jesus dreht sich um. Er wird laut und fragt: Wer hat meine Kleider angerührt? Stille. Angst. Man konnte bestimmt eine Stecknadel fallen hören. Das Herz der Frau muss gerast haben. Jetzt bin ich dran. Das kann ein Gedanke der Frau in diesem Moment gewesen sein. Die Menschen haben sich wahrscheinlich in der Masse umgeguckt, sich gefragt, was los ist. Da sich Jesu Frage nicht verstanden haben, denn sie haben von diesem Ereignis ja nichts mitbekommen. Alle haben ihn vielleicht berührt. Es war eine große Menschenmenge. Die Spannung wird unerträglich. Die frische, geheilte Frau hält den Druck nicht mehr stand und gibt nach. Sie fällt weinend auf die Knie und gesteht ihre Tat im Angesicht der Todesstrafe. Sie kniet vor Jesus und wartet auf ihr Urteil. Ein Lebensfilm Schnelldurchlauf geht ihr vielleicht durch den Kopf. Jesus sieht diese Frau an und spricht: Er spricht jedoch kein Gericht wie die Richter. Er spricht Gnade. Er spricht ihr die gewünschte Heilung zu, derer sie sich selbst bedient hatte. Viele Männer in der Menge werden entsetzt gewesen sein über diesen Zuspruch. Sie hatte doch den Herrn unrein gemacht und eigentlich den Tod verdient. Jesus sah aber den Glauben dieser Frau und ihre Verzweiflung. Jesus konnte in das Herz der Frau sehen und wie sehr sie an Gott festhielt. Er sah den langen Leidensweg und den Abstand zur Gesellschaft. Ein Abstand zur Gemeinde, die Gemeinde, die sie eigentlich tragen sollte. Ihr Glaube war so tief, dass sie trotz aller Verzweiflung an Gott festhielt und sich Heilung versprach. Sie war dankbar, denn ihre Heilung trat ein. Jedoch hätte sie den langen Leidensweg gerne übersprungen. Wir kennen diesen Moment selbst. Wir fühlen uns nicht mehr als Teil der Gemeinschaft, da wir nicht die gleichen Erfahrungen machen wie die anderen. Wir werden zu Randfiguren, wie diese Frau. Ein Gefühl von Einsamkeit macht sich breit und hindert unser Innerstes, weiterzumachen. Doch für mich persönlich ist diese Figur, die eine Randfigur in der Bibel darstellt, keine Randfigur mehr. Für mich ist diese Frau einer meiner Hauptcharaktere der Bibel geworden. Meine neue Lieblingsgeschichte. Sie hat doch eine beneidenswerte Tiefe in ihrem Glauben, oder? Eine Tiefe, die zutiefst beneidenswert ist. Ich habe diese Tiefe nicht immer. Trotz meines Studiums und meiner intensiven Arbeit mit Gott und der Bibel verzweifle ich auch manchmal, weil keine Besserung in Sicht ist. Besserung, für die ich doch so viel bete. Aber durch diese Frau habe ich neues Vertrauen geschöpft. Sie zeigt mir, dass wir manchmal nicht nur warten müssen, sondern uns auch Dinge nehmen dürfen. Und Gott findet das okay. Gott findet das okay. Er hält es aus, wenn wir unsere Sorgen vor ihn werfen und uns Dinge von ihm nehmen, damit wir Heilung erfahren. Heilung in Geist und Seele. Damit wir uns bei ihm fallen lassen können, denn wir können niemals tiefer fallen als in seine Hände. Für mich persönlich musste ich meine eigene blutflüssige Frau annehmen, sie annehmen als ein Teil von mir, der nicht aufgeben darf, sondern auch mal fordern muss und trotzdem sein Vertrauen in Gott bewahrt. Ich darf Gott alles vor die Füße werfen und mir Dinge von ihm erbitten. Er hält das aus. Er trägt das. Ich darf als verletztes Wesen seiner Herrlichkeit vor ihn kommen und mir Anteil daran nehmen, um mich bei ihm gehalten zu fühlen. Gott, im Hebräischen Yahweh Tsevaot, der Herr der Herrscher, der große Herr, den wir jeden Sonntag loben und jeden Tag in unseren Herzen haben, hält das aus. Vielleicht verändert sich nicht etwas sofort in deinem oder in meinem Leben, sondern Stück für Stück. Auch die Frau hat 12 Jahre gewartet. Und ihr Glaube hat es möglich gemacht, so lange zu warten. In unserer schnelllebigen Zeit warten wir nicht. Wir lassen die Dinge fallen. Wir beschweren uns, wenn das Amazon-Päckchen nicht innerhalb von 24 Stunden da ist, sondern einen Tag später kommt. Wir müssen uns in Geduld üben. In Geduld an Gott festzuhalten. Und Gott gibt uns diese Geduld. Aber was du dir jetzt schon annehmen darfst, ist seine Liebe. Die Liebe Gottes. Er liebt dich als sein Kind, wie eine Mutter und sieht dein Leiden, deine Erfahrung und deine Ausgrenzung. Jedes Leiden, welches du durchlebst, durchlebt er mit dir. Jeden Schmerz, den du fühlst, fühlt er mit dir. Er steckt in allen Lagen bei dir, in deinem Herzen und dessen darfst du dir gewiss sein. Du darfst im Gebet Gott anklagen und um Dinge bitten, damit es dir besser geht. Wirf es vor ihm, bitte ihn um Hilfe, denn ohne das Vertrauen auf ihn wird es sich nicht ändern. Wirf es vor ihm. Meinen Teens habe ich das Gleiche geraten. Nehmt eure Anliegen mit ins Gebet und werft es Gott vor die Füße. Er ist groß Er ist der Herr der Herrscher, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er sieht dich und er trägt das. Er möchte das Beste für dich zur rechten Zeit. Er hat einen Plan für dein Leben und er wird dir die ganze Zeit beistehen. Deine Zeit wird kommen. Deine Zeit wird gut werden, denn wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Ein Zitat, was mich seit vielen Jahren begleitet. Deine Zeit wird wundervoll werden und Gott wird dich dahin tragen. Halte nur an ihm fest in den Zeiten, in denen es mal nicht so gut läuft. Erinnere dich daran, wie schön es in den Zeiten war, wo Gott spürbar war, und arbeite an dieser Beziehung. Du wirst es nicht bereuen. Deine Zeit wird kommen. Die Geschichte in Markus zeigt, wie stark eine Nebenrolle in der Geschichte Gottes Gott bewegen kann. Nimm nicht den Platz des Kleinen ein. Nimm den Platz des Großen ein. Nimm den Platz ein, den Gott dir zuspricht. Den Platz seines Kindes. Denn er sieht dich und deinen Glauben, egal wie klein er noch sein mag. Er ist ein Gott, der dich sieht, der dich liebt, bedingungslos, und der dich annimmt mit all deinen Fehlern, mit all deinen Zweifeln und all deiner kleinen Sichtweisen. Denn die Größe Gottes können wir erst erfahren, wenn wir ihm gegenüberstehen. Ich möchte dir 3 Punkte mitgeben. Erstens, Gott sieht deine Verzweiflung und ist für dich da. Zweitens, deine Zeit wird kommen. Und Gott wird dich heilen. Er liebt dich. Er möchte das Beste für dich. Er heilt deine Seele. Er berührt sie täglich. Drittens, du bist sein geliebtes Kind. Nimm den Platz des geliebten Kindes ein und werde froh in seiner Herrlichkeit. Nimm dir Anteil an seiner Liebe und lass dich bei ihm fallen. Und die Liebe Gottes, welche höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.